Das Thema heute, seht ihr schon, das ist der verlorene Sohn. Ich weiß nicht, manche, die an Heiligabend da waren, werden sich erinnern, dass Thomas eine kurze Geschichte erzählt hat, wie sie ihren Sohn verloren haben. Uns ging es auch mal ähnlich, da war Noah gerade 3 Jahre alt und wir waren in Ulm in einem großen Kaufhaus und waren gerade beim Rausgehen. Natalia hat einen kleinen Kinderwagen, auf einmal war Noah weg. Und das Schöne war, ich habe ihm direkt davor beigebracht, wie man Rolltreppe fährt. Das bedeutete, wir durften nicht nur ein Stockwerk absuchen, sondern ganz viele und haben ihn selbst da nicht gefunden. Es hat eine ganze Weile gebraucht und wir haben auch überlegt, ob wir schon die Polizei anrufen sollen. Er ist uns richtig verloren gegangen. Also das nennt man verloren gehen. Wenn es um die Geschichte vom verlorenen Sohn geht, dann geht es ja eigentlich nicht um verloren gehen, oder? Also der Vater wäre jetzt nicht zur Polizeistation gegangen und hätte gesagt, entschuldigen Sie, mein Sohn ist verloren, könnten Sie ihn bitte suchen? Es wäre ziemlich offensichtlich, wie die Polizei reagieren würde, wenn sie die Geschichte gehört hätten. Jesus erzählt vorher 2 andere Geschichten, die Geschichte vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen, wo es eindeutig um verloren gehen geht. Ich komme mal lieber hier hin. Also wo es wirklich darum geht, dass etwas verloren gegangen ist, denn der Groschen, der hat von sich aus nicht entschieden, er fällt jetzt mal kurz auf den Boden und verschwindet hinter einer Ritze, sondern er ist verloren gegangen. Deswegen wäre mein erster Weg, diese Predigt zu gestalten, eine neue Überschrift zu finden mit euch gemeinsam zu der verlorene Sohn. Also er ist jetzt ja nicht wirklich verloren gegangen. Was wäre denn eure Idee, wie man diese Überschrift verändern könnte? Was wäre euer Vorschlag für eine Überschrift über das Thema? Der verlorene Sohn, der ja offensichtlich nicht verloren gegangen ist. Ja, eine Möglichkeit, der gegangene Sohn. Ja, da sind wir aber jetzt schon nicht mehr beim Sohn, sondern beim Vater. Also wenn es jetzt nur um diese Geschichte geht, der Sohn ist weggegangen, also nur diesen Aspekt der Geschichte, der geliebte Sohn, dazu werden wir auf jeden Fall auch noch kommen, das wäre etwas, was die ganze Geschichte umreißt. Jetzt nur diesen Charakter, der Sohn geht vom Vater. Okay. Also, auch wenn das jetzt beides aus meiner Familie kommt, die gefallen mir sehr gut. Der Rebellierende war hier einmal und der Abtrünnige. Ich habe mich für was Ähnliches entschieden. Und zwar der emanzipierte Sohn. Also man könnte sagen, der Rebellierende, also jemand, der in Rebellion ist, der sich vom Vater emanzipiert. Also der sagt, er braucht den Vater nicht. Ich habe so ein ähnliches Bild gesehen bei einem Vorschlag, wie man dazu eine Religionsstunde gestalten kann, dass man den Kindern so ein Bild austeilt und sie dann den unterschiedlichen Personen in der Geschichte etwas in den Mund legen dürfen. Also da ist einmal der Vater und dann einmal der Sohn, der weggegangen ist und wiederkommt und einmal der zweite Sohn, um den es in dieser Geschichte ja auch noch geht. Aber bevor wir uns näher mit den 3 Personen befassen werden, möchte ich noch kurz 2 Gedanken loswerden. Der erste ist, dass Vaterschaft in der Zeit von Jesu völlig anders gesehen wurde als das, was wir jetzt haben. Also spätestens der Zeitpunkt, an dem ich geheiratet habe, war so ein Punkt, an dem mein Vater und ich eine partnerschaftliche Beziehung begonnen haben. Es ist mit Sicherheit, also es ist glücklicherweise nicht so, dass mein Vater mir reinredet in meine Ehe und uns regelmäßig, obwohl er das auch ganz dezent ab und zu macht. Es ist aber nicht so, dass ich mit ihm unter einem Dach lebe. Und es ist auch nicht so, dass er immer noch für mich die entscheidende Autorität für mein Leben ist. In der Zeit von Jesu war das etwas anderes, auch aus der Wohnsituation heraus. Die Söhne lebten meistens beim Vater, solange er lebte. Also dieses, ich gehe jetzt von dir weg und gründe mein eigenes Leben und meine eigene Existenz, war nicht in dem Sinne gegeben, wie wir es heute sehen, sondern es ging eher um eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die die ganze Familie gebildet hat. Also es war auch etwas wie ein Kleinunternehmen. Familie war so etwas wie ein kleines Unternehmen. Und der Vater war derjenige, der dieses Unternehmen geleitet hat, und zwar bis zu seinem Tod. Und wenn wir uns überlegen, jetzt den Vater im Unternehmen als Chef zu haben, dann merken wir schon, dass dann auf einmal die Rolle anders wird. Dass es auf einmal nicht mehr darum geht, dass ich mich vom Vater losgelöst habe, sondern er hat mir trotzdem wieder was zu sagen. Und in der damaligen Kultur war eben das viel, viel umfassender noch. Der Vater war Autorität und sein Wort hatte die Autorität, solange er lebte. Und solange galt das auch. Das Zweite ist, dass Jesus erzählt die Geschichte den Zuhörern, den Israeliten. Und wenn die Israeliten etwas vom Sohn gehört haben oder ein Gleichnis vom Sohn gehört haben, dann war ihr erster Gedanke, dass sie als Israel Sohn sind. Jetzt müsste es wieder funktionieren. Vielen Dank, Walter. Als Gott Mose begegnet und Mose den Auftrag gibt, nach Ägypten zum Pharao zu gehen, da sagt er ihm, geh zum Pharao und sag ihm, lass Israel, meinen erstgeborenen Sohn, gehen. Israel als der erstgeborene Sohn war für Israeliten ganz klar, ganz typisch das Bild, das Gott gebraucht, um sie zu beschreiben. Hier in dieser Geschichte gibt es auch einen erstgeborenen Sohn, einen erstgeborenen und einen jüngeren. Und wir werden immer wieder auf diesen Vergleich kommen, dass ich denke, dass Jesus erst einmal diesen Überblick auch geben möchte, dass er Israel mit dem zweiten Sohn identifiziert und die anderen Völker mit dem ersten Sohn. Wenn es um den jüngeren Sohn geht, der jüngere Sohn kommt zum Vater und sagt dem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Ich habe ein Recht auf ein Erbe, das normalerweise natürlich erst dann fällig ist, wenn der Vater stirbt. Das war dem Sohn in dem Fall egal. Er hat den Tod des Vaters im Grunde genommen schon vorweggenommen und hat gesagt, wir tun jetzt mal so, als wärst du tot. Ich würde eh gern tun, als wärst du tot. Also gib mir mein Erbe und dann gehe ich und wir tun so, als wärst du tot. Genau das macht der Sohn, der sich hier emanzipiert vom Vater. Der sagt, ich brauche dich nicht. Ihm ist es hier irgendwie zu eng. Er sieht den Vater als derjenige, der ihm die Grenzen setzt, der die Autorität ist, was er ja auch ist. Und unter dieser Autorität, er hat den Eindruck, unter dieser Autorität kann er sich nicht entfalten. Die engt ihn so ein, er braucht Freiraum. Und das Zweite, worauf ich ja auch schon eingegangen ist, ist dieses, ich brauche den Vater nicht. Also gerade dieses, der Vater engt mich ein, heißt auch, ich brauche ihn nicht. Ich weiß selber, wie ich mein Leben gestalten möchte. Und der Sohn ist definitiv der Meinung, beim Vater zu sein, ist nicht das, wie er sich Leben vorstellt. Er braucht diese Loslösung vom Vater, um zu entdecken, wo er überhaupt steht. Und er geht und löst sich eben hier von dem Vater und probiert sein eigenes Leben aus. Schiller hat einmal gesagt, die glücklichste und größte Begebenheit der Menschheitsgeschichte ist der Sündenfall. Denn sie führt zur Erkenntnis und zur wahren Freiheit. Das ist so ein bisschen auf dem Boden, in dem wir philosophisch auch leben. Freiheit, die Loslösung von Gott. Das, was die Menschheit, die Gesellschaft um uns herum als Loslösung versteht. Immanuel Kant hat Aufklärung definiert als den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und hat das sehr stark auch religiös begründet. Da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, welche Rolle die Kirche in dem Ganzen gespielt hat, aber für ihn geht es letztendlich darum, dass der Mensch sich seines Verstandes gebraucht und durch seinen Verstand zu der Erkenntnis kommt, er braucht Gott nicht. Gott ist tot. Ich lebe so, als wäre Gott tot. Im Grunde genommen ist das eine, dieser jüngere Sohn ist eine geniale Beschreibung, eine treffende Beschreibung unserer Gesellschaft. Dass der Wunsch danach, niemanden über sich zu haben, keine Autorität anzuerkennen, was hineinkommt in wirklich alle Bereiche. Ich bin überzeugt, dass es auch in Gemeinde reinkommt. Dieses sich niemandem unterordnen zu wollen, ich will mein eigener Herr sein. Ich will bestimmen, wo es lang geht. Ich will bestimmen, was richtig ist. Als dieser Sohn, ich überspringe mal eine Passage, die wir später noch betrachten, als dieser Sohn zurückkommt zum Vater und der Vater dann ein Fest macht und alles im vollen Gang ist, dann geht der Fokus auf den zweiten Sohn und in dem Fall auf Israel als den zweiten Sohn. Und der zweite Sohn, der Ältere, den würde ich beschreiben als der verbitterte Sohn. Und er sagt unter anderem, als er hörte, dass da eine Party ist für den Jüngeren, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Und dann sagt er zum Vater, als der herauskommt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da spricht sehr viel Bitterheit aus diesem zweiten Sohn, sehr viel Unverständnis. Und wenn ich mich so ein bisschen in den zweiten Sohn hineinversetze, habe ich das Gefühl, dass da viel Neid mit drinsteckt. Ich beneide meinen Bruder. Und ich vermute, dass der Neid nicht nur aus dieser Situation des Festes kommt. Dass der Bruder nicht nur sagt, hey Mann, guck mal, was der gemacht hat und du schmeißt jetzt für den eine Party und für mich noch nie. Ich habe den Eindruck, dass dieser Neid viel, viel, viel tiefer geht. Dass dieser Bruder tief im Inneren denkt, eigentlich wäre ich gern bei dem Jüngeren gewesen. Ich hätte es gern so gemacht wie der. Ich hätte mich gern mal völlig losgelöst vom Vater und gesagt, rutsch mir doch den Buckel runter. Ich wäre so gerne bei ihm gewesen und hätte es krachen lassen. Hätte mein Erbe verpulvert, hätte gemacht, worauf ich gerade Lust habe. Aber mein Pflichtgefühl, meine Moralvorstellungen, was auch immer, hält mich hier beim Vater und das empfinde ich, genau wie der Sohn, als Gefängnis. Der zweite Bruder empfindet den Vater genauso als Gefängnis wie der erste. Nur seine Reaktion ist eine andere. Er ist nicht derjenige, der sich emanzipiert dadurch, dass er geht. Er ist derjenige, der sich emanzipiert in seinen Gedanken. Er löst sich genauso vom Vater, aber nicht in seinem Verhalten, sondern nur in seinem Denken. Und das Zweite, was er nämlich zum Ausdruck bringt, ich fühle mich vom Vater ausgenutzt. Der zweite Bruder, der zweite Sohn, der redet so, als ob er Knecht wäre. Der redet nicht wie ein Sohn, dem das alles gehört. Er redet nicht wie der Erstgeborene, der der Nachfolger des Vaters ist und von ihm herangezogen wird, um über alles zu herrschen, dem das alles gehört, sondern er redet wie jemand, der nur Befehle ausführt. Er redet wie jemand, der den Vater nur als Befehlsgeber und als fordernden Herrn erlebt, aber nicht als einen Vater. Und aus dem heraus sieht er sich ausgenutzt vom Vater. Und die dritte Person ist hier der liebende Vater. Und da kommen wir natürlich auf den Aspekt der geliebte Sohn. Und im Grunde genommen müsste man dann die Geschichte aber nicht der geliebte Sohn, sondern die geliebten Söhne nennen. Denn es geht nicht nur um einen, der geliebt ist. Das Erste, was der Vater sagt, und erstaunlicherweise sagt er das zu beiden, ist, ich gebe dir Raum. Und wisst ihr, wie er das macht? Der Vater macht es, indem er nichts macht. In dieser Geschichte erscheint Gott als Vater, als wenn man davon ausgeht, dass Jesus hier über Gott, den Vater, redet, fast als der Ohnmächtige, als der, der gar nicht eingreift, der nicht wirklich aktiv wird. Der Vater als jemand, der fast schon mundtot ist, der schweigt. Während diese ganzen Begebenheit mit dem ersten, mit dem jüngeren, nicht mit dem ersten, sondern mit dem jüngeren Sohn, hat er überhaupt keine Worte. Da wird er nur als der ihm sein Erbe austeilt, beschrieben. Sonst erfährt man nichts. Er lässt ihn gewähren. Er lässt ihm die Freiheit. Er lässt ihm die eigene Entscheidung, sogar ohne hier zu diskutieren. Ob das denn in der Realität immer so ist, ist nochmal die andere Seite. Aber so stellt Jesus hier Gott als den Vater dar. Als einer, der bereit ist, dem Menschen seinen Raum zu geben. Eben gerade deswegen, weil Gott eben keine Knechte will, weil Gott den Menschen nicht geschaffen hat als einen Ausführenden, als jemanden, der Befehle befolgt, sondern er hat den Menschen als sein Ebenbild, als ein Gegenüber geschaffen. Und als Gegenüber geht es nur in dieser Freiheit, das auch nicht wahrzunehmen. In der Freiheit, dass eben der Mensch sagen darf, nein Gott, das will ich nicht. Ich will nicht mit dir leben. Ich möchte das Leben nicht so führen, wie du es dir vorstellst. Ich will mich von dir trennen. Und sowohl die Völker um sie herum als auch Israel, beide hatten diese Möglichkeit und beide haben sie wahrgenommen. Und zwar mit vollen Zügen. Die einen in dem Wissen, sie sind emanzipiert und sie wollen das nicht. Und die anderen in dem Glauben vielleicht auch, sie haben irgendwie beides. Und ich glaube, dass ein Punkt, weshalb Jesus die Geschichte erzählt, ist zu sagen, das gibt's nicht. Man kann nicht halb Sohn sein. Man kann nicht Knecht sein und Sohn sein gleichzeitig. Die Entscheidung ist für den Vater klar, ihr dürft beide Sohn sein. Und das Verrückte ist, dass er ja den ältesten Sohn einfach bei sich leben lässt, in dem Bewusstsein, dass auch das nicht Sohnschaft ist. Aber beides ist möglich. Und Gott lässt beides zu, weil er eben keine Knechte will und weil er keinen Zwang, keinen Druck ausüben kann, um diese freiwillige Sohnschaft von uns zu fordern oder von uns zu erreichen. Es ist freiwillige Entscheidung. Das Zweite, was der Vater zum Ausdruck bringt, ist: Ich warte auf dich. Und auch darin wird Gott der schweigende Gott, der vielleicht gerade in seinem Schweigen irre laut in die Welt hineinredet. Und sein Schweigen wird nie lauter als am Kreuz auf Golgatha. Sein Warten wird nie deutlicher als da, wo er die Arme ausgebreitet bekommt von den Menschen. Da fängt Gott an zu warten, nicht zu fordern, auch nicht zu moralisieren, auch nicht anzuklagen in erster Linie, sondern zu warten. Der Vater ist der, der wartet. Er ist nicht derjenige, der mit dem Sohn, der dem Sohn hinterhergeht und ihm ständig ins Gewissen redet und sagt: Was machst du da gerade? Er ist nicht beim Sohn und sagt ihm: Komm, ich gebe dir noch ein bisschen, dass du das vielleicht länger aushältst. Er ist nicht beim Sohn, um ihm ins Gewissen zu reden. Er ist der Wartende, wo der Sohn weiß, wo beide im Grunde genommen wissen: Mein Vater ist wartender. Mein Vater ist jederzeit bereit, so wie in der Geschichte. Diese Symbolik mit dem Haus vollgehängt mit weißen Tüchern, die hat Gott ja schon lange erfüllt in Christus. Dieses offene Haus, diese Bereitschaft Gottes, uns in die Arme zu schließen, ist in seinem gekreuzigten Sohn so offensichtlich, dass das niemand mehr verneinen kann. Das Warten Gottes ist da, aber es ist ein Warten und kein Zwingen. Und die dritte Aussage, die vor allem für den zweiten interessant ist, aber auch beim ersten entscheidend wird, ist: Alles, was mein ist, ist dein. Als der älteste Sohn ihn anklagt und sagt: Für mich hast du das noch nie gemacht, da sagt ihm der Vater: Alles, was mein ist, ist dein. Wer mein Sohn ist, hat alles, was ich habe. Wer mein Sohn ist, den überschütte ich mit dem, was bei mir ist. Alles, was mein ist, ist dein. Das bringt er auch zum Ausdruck, als der jüngere Sohn zurückkommt und er ihm mit drei Symbolen zeigt: Du bist wieder mein Sohn. Er steckt ihm den Ring an den Finger, er lässt ihm sein Gewand wiederbringen und er lässt ihm die Schuhe anziehen, als Zeichen, dass er wieder eingesetzt ist als Sohn. Über die Symbolik allein könnte man schon eine ganze Predigt halten, aber es geht darum, ihm zu zeigen: Was meines ist dein. Er zeigt das dem Jüngsten und er sagt das dem Ältesten, weil der Älteste nie begriffen hat, dass er das in Anspruch nehmen darf, dass er eben nicht Knecht ist, dass von Gott von ihm nicht das Einhalten von Gesetzen erwartet, sondern dass Gott von ihm möchte, dass er zu ihm kommt und ihn liebt, dass er aus freiem Willen die Entscheidung trifft: Vater, ich will dich lieben. Du liebst mich und ich will dich lieben. Wenn wir uns das Bild von den zwei Söhnen anschauen und das definieren als die Geschichte der verlorene Sohn, was ja legitim ist, denn der Vater sagt ja: Dieser mein Sohn war verloren und ist gefunden. Das Wort, das er hier verwendet, ist genau das gleiche wie bei der Geschichte vom Schaf und auch das gleiche wie bei dem Groschen. Also dieses der verlorene Sohn ist natürlich eine legitime Definition des Ganzen, weil sie aus der Geschichte kommt. Aber der eigentlich verlorene Sohn ist der zweite, nicht der erste, der Erstgeborene, also der Älteste, der Jüngere, der wieder zurückkommt, der ist ja der Gefundene. Der andere bleibt der Verlorene, bleibt in dieser Geschichte eigentlich noch relativ offen. Entscheide dich, wohin du gehören willst. Die Frage ist ja: Was hat den verlorenen Sohn zu einem Gefundenen gemacht? Und der erste Punkt ist: Als dieser Sohn bei den Schweinen landet, und merkt, das, wie er sich Freiheit vorgestellt hat, ist nicht das, was Freiheit ausmacht. Das, was er sich unter seiner Identität, seinem Sein vorgestellt hat, ist nicht das, was aus ihm herauskommt. Er kann sich nicht selber seine Identität geben. Da fasst er einen Entschluss und er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu deinem Tagelöhner, zu deinem Knecht. Und er kommt zum Vater und sagt genau das. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt im Himmel, gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater sagt zu ihm, er sagt eigentlich nicht zu ihm, er fällt ihm um den Hals und lässt ihm die ganzen Sachen seiner Sohnschaft bringen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt in dieser kurzen Nacherzählung von mir rausgehört habt, dass das, was der Sohn sich vornimmt, dem Vater zu sagen, und das, was er dem Vater sagt, einen entscheidenden Unterschied hat. Denn in dem, was er dem Vater sagt, fehlt ein Teil. Vielleicht auch deswegen, weil der Vater ihn schlichtweg unterbricht und diese Zeichen seiner Sohnschaft über ihn ausschüttet. Denn es fehlt der Teil, mach mich zu deinem Tagelöhner. Lass mich dein Knecht sein. Das Ganze hat für mich zum einen die Bedeutung, dass Sohnsein immer damit anfängt, mit der Erkenntnis, dass mein Leben losgelöst von Gott zutiefst falsch ist. Und nicht nur einfach irgendwie falsch, sondern schuldhaft ist. Ich kann nicht zurück zum Vater kommen, ohne das anzuerkennen. Wenn dieser Sohn zum Vater kommt und zum Vater sagen würde, du Vater, nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe, Erbe verpasst, was soll's, du hast ja immer noch genug, ich bin ja immer noch dein Sohn, komm, Schwamm drüber, wir leben so wie vorher. Dann kann der Vater das natürlich ein Stück weit machen, wie er ähnlich mit dem Ältesten auch auf einer Basis leben kann, die nicht das ist, was er sich wünscht, aber es ist nicht Sohnschaft. Sohn werden heißt immer auch anzuerkennen, dass ich momentan nicht Sohn bin und dass ich mein Recht darauf, Sohn zu sein, verwirkt habe. Kein Mensch kann zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe das Recht, dass du mich wieder annimmst. Das kann keiner. Und kein Mensch kann zu Gott kommen und sagen, ich habe das Recht darauf, dass du mir gnädig bist, weil du eben der gnädige Gott bist. Du bist ja sowieso der liebe Gott. Du musst mich ja annehmen. Das bleibt dir gar keine andere Wahl. Allein schon diese Einstellung zeigt, dass man nicht die Bereitschaft hat, sich unterzuordnen unter das, was Vaterschaft bedeutet. Und dass man nicht bereit ist, diese Sohnschaft, die Gott uns anbietet, zu leben. Das ist das, was Gottes Herz allzu oft zerreißt. Dass auch wir als Christen anfangen, unsere eigene Sohnschaft zu definieren. Dass wir manchmal irgendwas von beiden Söhnen haben. Dass wir den Eindruck haben, wir könnten uns ein Stück weit emanzipieren auf unsere Art und Weise. Und Gott ist Vater, so wie wir es hier in unserem Abendländischen verstehen. Er ist eher so auf Augenhöhe. Wenn er einen guten Ratschlag hat, dann nehme ich ihn. Wenn nicht, dann diskutiere ich mit ihm oder übernehme ihn halt auch mal nicht. Aber dieses völlige Unterstellen unter Vaterschaft Gottes, die eben ein Stück weit auch anders ist als menschliche, erst da lernen wir wirklich Sohn zu sein. Erst da lernen wir, was es bedeutet, dass der Vater sagt, alles, was mein ist, ist auch dein. Es geschieht erst in dieser völligen Unterordnung. Es geschieht nicht mit der Forderung, sondern es geschieht mit dem eigenen Zerbruch. Mit dem Wissen darum, dass ich nichts, aber auch gar nichts getan habe, was Gott dazu bewegen würde, mich wieder anzunehmen, als seinen Sohn, sondern dass das völlig sein Werk ist, aus Liebe und aus Gnade. Und dass ich nur das annehmen kann, was er mir anbietet. Dass er mich eben nicht mehr zum Knecht macht. Das ist etwas, was Gott nicht akzeptiert. Gott will keine Ja-Sager. Gott will niemand, der sagt, okay, Bibel verstanden, das akzeptiere ich, abgehakt, so lebe ich mein Leben. Das ist nicht das, wie Gott sich Leben vorstellt, sondern Gott will Söhne, die in Verantwortung, in der Gemeinschaft mit ihm ihr Leben führen. Gott möchte Söhne, die aus eigenem Antrieb zu ihm kommen und sagen, Vater, ich liebe dich. Ich liebe das, was du für mich getan hast. Das ist der einzige Grund, weshalb ich mich überhaupt traue, zu dir zu kommen und dich zu bitten, dass ich Tochter und Sohn sein darf. Und das, was ich euch heute hier nicht aufzeigen kann, ist, was das bedeutet. Was heißt es, Sohn oder Tochter dieses Gottes zu sein? Ich weiß ein Stück weit, was es für mich heißt. Aber es geht darum, dass jeder von uns neu tagtäglich erlebt, was es heißt für unser Leben, für dein Leben, für mein Leben. Dass die Art und Weise, Entschuldigung, dass die Art und Weise, wie wir es aus uns heraus definieren, eben nicht die ist, die Gott sich vorstellt. Johannes Hartl hat mal definiert, wir sind wie Straßenkinder, die aufgewachsen sind mit der Einstellung, dass ich der Einzige bin, der für mich sorgt. Wenn ich nicht für mich sorge, macht das niemand. Ein Straßenkind, das eben guckt, dass er überlebt. Und dieses Straßenkind wird adoptiert in eine gesunde, eine wundervolle Familie und muss lernen, was es heißt, in Familie zu leben. Was es heißt, versorgt zu sein und eben nicht mehr auf die Straße zu laufen und sich das Brot zu klauen. Was es heißt, in Unterordnung zu leben und eine liebende Autorität über sich zu kennen. Dankeschön. Gott möchte, dass wir herausfinden, wie wundervoll es ist, unter dieser liebenden Autorität des Vaters zu leben. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr das mitnehmt in euren Alltag. Dass wir Gott immer mehr als diesen liebenden Vater in allen Bereichen unseres Lebens erleben. Amen.